NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Oktober 1874. In Preußen wird die Beurkundung des Personenstandes verpflichtend.
Denn hei, heute Morgen mach ich Hochzeit.
Heirate oder heirate nicht. Du wirst beides bereuen. Sokrates. Ehe ist gegenseitige Freiheitsberaubung in beiderseitigem Einvernehmen. Oscar Wilde. Boy, you know you wanna put
a ring on my finger. Soweit die Erde Himmel sein kann, soweit ist sie es in einer glücklichen Ehe. Marie von Ebner-Eschenbach.
Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück.
Das Ja-Wort. Blütenträume in Weiß, Happy End, Honeymoon und ewige Liebe, bis dass der Tod euch scheidet. Wer sich traut, hofft, dass die Ehe hält und ahnt doch, dass sie viel aushalten muss. Zweifel, Krisen, gute und schlechte Zeiten. Über ein Drittel der Ehen in Deutschland wird geschieden. Und doch gilt für viele:
Wenn man sich liebt, will man irgendwann heiraten.
Sagt Kai Schlehnsuk und macht damit Werbung in eigener Sache. Schließlich arbeitet er als Standesbeamter. Aber ob die Liebe wirklich die Heirat braucht, ist noch nicht raus. Sicher ist hingegen:
Dazu muss man natürlich zum Standesamt, denn nur eine kirchliche Trauung wäre ja nicht das, was eigentlich der Staat akzeptieren würde.
Wer sich traut, ist nicht allein, denn der Staat ist immer dabei und das seit 140 Jahren.
Die Beurkundung der Geburten, Heiraten und Sterbefälle erfolgt ausschließlich durch die vom Staate bestellten Standesbeamten mittels Eintragung in die dazu bestimmten Register.
So das Gesetz, das am 1. Oktober 1874, heute vor 140 Jahren in Preußen und wenig später im ganzen Deutschen Kaiserreich galt. Hinter den staubtrockenen Paragraphen steckte weit mehr als bürokratischer Ordnungssinn. Die Einführung der Standesämter und der Zivilehe war Teil des sogenannten Kulturkampfes, mit dem Bismarck den Katholizismus im mehrheitlich protestantischen Kaiserreich entscheidend schwächen wollte. Die Berliner Historikerin Professorin Monika Wienfort:
Der Konflikt entwickelt sich eben anhand der Linie politischer Katholizismus auf der einen Seite, also Stichwort Zentrumspartei, und preußischer Staat auf der anderen Seite. Ja, auf der Seite des preußischen Staates steht Bismarck. Und eines seiner Ziele ist eben dann immer auch Bedeutungsgewinn, Machtausbau des Staates.
Vordergründig wurde mit dem Gesetz die moderne staatliche Verwaltung gefestigt. Gleichzeitig aber das jahrhundertealte kirchliche Vorrecht der Eheschließung beendet. Der Bochumer Rechtshistoriker Professor Karl-Heinz Mutschler:
Das Ganze wurde ja noch dadurch verschärft, dass man zusätzlich noch die zeitliche Priorität der staatlichen Eheschließung vor der kirchlichen Trauung unter Strafandrohung stellte. Ein Pfarrer, der die kirchliche Trauung vornahm, noch bevor die staatliche Trauung durchgeführt wurde, machte sich strafbar.
Das neue Gesetz beschränkte beide Konfessionen. Aber die evangelische Kirche, mit Kaiser und Thron eng verbunden, konnte sich damit besser arrangieren.
Im konservativen Protestantismus gibt es durchaus auch Vorbehalte gegenüber der Zivilehe. Die Vorstellung, dass die Kirche primär zuständig ist für die Schließung von Ehen, gibt es durchaus auch im konservativen Protestantismus. Aber da sich also diese Gruppen doch letztlich eben dem Staat, der Monarchie, der Ordnung verpflichtet fühlen, werden die sozusagen ruhig gestellt.
Und die katholische Kirche hatte mehr zu verlieren. Sie verstand sich seit dem Konzil von Trient im Jahr 1563 als oberste Instanz, wenn es um die Gültigkeit der Ehe ging. Karl-Heinz Mutschler:
Hier wurde festgelegt, dass die Ehe nur dann gültig zustande kam, wenn sie vor dem katholischen Pfarrer in Anwesenheit von zwei Zeugen geschlossen wurde.
Auch in Zeiten klerikaler Machtfülle war das keine Selbstverständlichkeit.
Die Kirche hat sehr lange gebraucht, um sich dieses ausschließliche Recht, Ehen schließen zu dürfen, zu erkämpfen. Und es hat in vielen europäischen Staaten sehr lange, ja, Ehen gegeben, die von der Gemeinschaft, von der Umgebung als rechtsgültig angesehen wurden, ohne dass sie in einer Kirche vor einem Priester geschlossen waren.
Das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert bestätigte zudem, dass die Ehe als Sakrament anzusehen sei, heilig und unauflösbar.
Im Protestantismus ist das von Anfang an anders gewesen.
Denn Martin Luther war überzeugt:
Die Ehe ist ein äußerlich weltlich Ding, wie Kleider und Speise, Haus und Hof, weltlicher Obrigkeit unterworfen.
Für Luther war die Ehe der gesellschaftliche Baustein par excellence.
Und niemand wäre wohl damals auf die Idee gekommen, sie als Zeichen der persönlichen Liebe zu begreifen. Die Ehe galt als Lebensmodell, das Monogamie und Rechtssicherheit durchsetzen sollte.
Ganz sicher geht es um eine Ordnung der Sexualität, eine gesellschaftliche Disziplinierung. Aber mit dieser gesellschaftlichen Ordnung der Sexualität hingen ja dann noch andere Folgen zusammen. Ehe hat bis heute viele wichtige Rechtsfolgen, auch Folgen über Generationen hinweg, vor allen Dingen im Erbrecht. Und auch das war natürlich ein wichtiges Motiv. Legale Ehen sind der Weg, um erbberechtigte Nachkommen zu produzieren.
Aber die unterschiedlichen konfessionellen Ehevorstellungen, hier das Sakrament, dort das weltlich Ding, spalteten die Gesellschaft.
Für die konfessionellen Ehevorstellungen gilt eben auch im 19. Jahrhundert vor allem Mischehen. Also Ehen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Konfessionen waren nicht erwünscht.
Das widersprach dann auch dem Denken eines selbstbewussten Bürgertums, das mit Beginn des 19. Jahrhunderts immer stärker wurde und das auch die Liebesheirat als romantisches Ideal entdeckt hatte. Konfessionelle Schranken durften da kein Hindernis mehr sein.
Liberale machen diesen Punkt, also die Forderung der Zivilehe, sicher auch in Anknüpfung an die Französische Revolution und im Kontext des französischen Rechts, also des Code Civil, der das ja auch begründet hatte, die machen diese Forderung so zentral, dass die Zivilehe schließlich Eingang in die Paulskirchenverfassung findet.
Dort heißt es dann 1848:
Die bürgerliche Gültigkeit der Ehe ist nur von der Vollziehung des Zivilaktes abhängig. Die kirchliche Trauung kann nur nach der Vollziehung des Zivilaktes stattfinden. Die Religionsverschiedenheit ist kein bürgerliches Ehehindernis.
Aber diese Verfassung scheiterte am reaktionären Widerstand. Sie trat nie in Kraft und schon ein Jahr später, 1849, verhöhnte der konservative Abgeordnete Graf Strelitz die Liberalen im Preußischen Landtag.
Wenn ich aber das eheliche Bündnis der kirchlichen Feier, der sakramentalen Weihe entkleide, so unterscheidet sich ein solcher Vertrag in Zukunft in gar nichts mehr von einem gewöhnlichen Handels- und Gesellschaftsvertrag. Treiben wir diese Konsequenz auf die Spitze, so kommen wir zu dem Resultat, dass solche Bündnisse auf Jahre, auf Monate, auf Wochen geschlossen werden können. Und dann führen öffentliche Beamte die Register der Sünde.
Auch der junge Abgeordnete Otto von Bismarck war ein Gegner der Zivilehe und lobte die Kirchen als Fundament des Staates.
Ich hoffe auf den Tag, da das Narrenschiff der Zeit an dem Felsen der christlichen Kirche scheitert.
Einige Jahrzehnte später hatten sich die politischen Vorzeichen für den Machtmenschen Bismarck geändert. Jetzt galten die Katholiken als Gegner der 1871 geschaffenen Reichseinheit. Die Liberalen wurden hingegen Bundesgenossen auf Zeit. Da durfte man auch schon mal ihre Ideen übernehmen.
Die Zivilehe, die ja eigentlich eine liberale Forderung ist, die man ihm nicht unbedingt zuschreiben würde. Aber das wird dann sein Programm, um auch mit dem Liberalismus, den er ja im Reichsgründungsjahrzehnt benötigt, eine Allianz eingehen zu können.
Aber der Katholizismus ließ sich nicht, wie von Bismarck erhofft, spalten und schwächen. Der Kulturkampf scheiterte. Ende der 1870er Jahre wurden antiklerikale Gesetze und Maßnahmen zurückgenommen. Die Zivilehe jedoch blieb. Der Staat schuf Standesämter und sicherte den Zugriff auf die Eheschließungen. Monika Wienfort beschreibt die politischen Folgen.
Liberal war dieses Gesetz in seiner Wirksamkeit sicher in dem Punkt, dass von nun an Religions- und Bekenntnisverschiedenheit kein Ehehindernis mehr sein konnte. Konservativ war es natürlich vor allen Dingen in dem Punkt, dass am Ende der Gewinner natürlich wieder der Staat und seine Institutionen waren, beziehungsweise diejenigen, die in diesem Staat politisch den Ton angeben.
Rund 60 Jahre später demonstrierte eine Diktatur, wie sich dieser staatliche Zugriff missbrauchen lässt. 1938 verordneten die Nationalsozialisten ein neues Ehegesetz.
Das ist ganz klar ein unter rassistischen Gesichtspunkten sich entfaltendes Recht. Ehen zwischen Juden und Christen oder Deutschen werden praktisch unmöglich gemacht und der Druck auf deutsche Ehepartner, sich gegebenenfalls von jüdischen Ehepartnern zu trennen, wird sehr groß.
Der alliierte Kontrollrat beseitigte nach dem Zweiten Weltkrieg das rassistische Ehegesetz, aber noch immer belastete ein patriarchalisches Paragraphenwerk das Ehe- und Familienrecht. Die SPD-Politikerin Elisabeth Seibert, eine der wenigen Frauen, die am Grundgesetz mitgearbeitet hatten, kritisierte 1949:
Das bürgerliche Gesetzbuch in seinen Tendenzen widerspricht in einer ganzen Reihe von Bestimmungen der Würde und der Wertigkeit einer persönlichkeitsbewussten Frau, die heute nicht mehr aus der Obhut und der Biedermeier-Sphäre eines guten Elternhauses, sondern aus dem harten Berufsleben heraus in die Ehe tritt und die in den langen Jahren und besonders in den letzten Jahren die ganze Härte des Lebens erfahren hat.
Auch in der Bundesrepublik galt, der Mann bestimmte den Wohnort, verfügte über das gemeinsame Vermögen und er konnte das Arbeitsverhältnis seiner Ehefrau unter bestimmten Umständen beenden. Das stand so noch bis 1957 im bürgerlichen Gesetzbuch. Erst dann kam ein neues Gleichberechtigungsgesetz. Langsam entstand ein modernes Familienrecht. Der Frankfurter Rechtshistoriker Professor Joachim Rückert:
Wenn man jetzt überlegt, was waren die wichtigsten Veränderungen, das spiegelt natürlich unsere Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Gleichberechtigung wurde durchgesetzt und immer mehr verfeinert. Für die nicht ehelichen Kinder im Erbrecht, insbesondere auch dann im Unterhaltsrecht. Zerrüttungsprinzip statt Verschulden bei der Scheidung. Unterhalt der Ehefrau unglaublich stark verbessert.
Der Streit um die Zivilehe wurde wieder entfacht, als in den 1990er Jahren Schwulen- und Lesbenverbände vor allem gegen konservativ-kirchlichen Widerstand die Gleichstellung homosexueller Paare forderten.
Jetzt sind wir halt
Mann und Mann.
Mann und Mann. Staatlich anerkannt.
Oder heirate mich ein bisschen. Seit 2001 gibt es die eingetragene Lebenspartnerschaft. Sie bietet mit einigen Einschränkungen einen eheähnlichen Status. Monika Wienfort:
Der Punkt, worauf sich die öffentlichen Diskussionen der letzten Zeit bezogen haben, das ist das Adoptionsrecht. Also die Frage, dürfen gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam ein nicht mit ihnen biologisch verwandtes Kind adoptieren?
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Staat die kirchliche Heirat erneut aufgewertet. Seit 2009 ist es erlaubt, erst in der Kirche und dann im Standesamt zu heiraten.
Der Staat gibt eine bestimmte chronologische Kompetenz ab, denn wenn das Paar bürgerlich-rechtliche Folgen von Eheschließungen erhalten möchte, dann muss man eben dann doch zivilrechtlich heiraten. Von daher kann man das als Symbolpolitik des Staates sehen.
Und selbst die Kirchen sehen es nicht gern, wenn erst der Altar und dann das Standesamt aufgesucht wird. Die Gesellschaft hat sich an die von Bismarck in den 1870er Jahren festgelegte Abfolge gewöhnt.
Ich denke, dass die Zivilehe eine große Errungenschaft ist und bin eher skeptisch, was die Wirkung eines solchen Gesetzes angeht.
Wohl auch, weil die Zivilehe eine gewisse rechtliche und soziale Sicherheit verspricht, selbst dann, wenn die Liebe mal scheitert. Aus einem Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts:
Eine getrennt lebende Ehefrau hat ihre Unterhaltsansprüche nicht dadurch verwirkt, weil sie dreimal mit einem Revolver, Kaliber 4 mm, auf ihren Ehemann geschossen hat, wenn der Ehemann unmittelbar nach den Schüssen einen gelassenen Eindruck gemacht und sogar scherzend erklärt hat, dass er ein Projektil aus einer solch kleinkalibrigen Waffe mit den Zähnen auffange, was zeige, dass er den Vorfall nicht als gravierend angesehen habe.
Schließlich hatte seine Ehefrau deutlich daneben geschossen.
Dann kommt der letzte Kuss, dann der Schluss.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Beurkundung des Personenstandes, die am 1. Oktober 1874 in Preußen verpflichtend wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.